Herzlich willkommen zum Bewegungs- und Performance-Podcast. Dein Podcast für geschmeidigere Bewegungen, mehr Körperbewusstsein und verbesserte Performance. Mein Name ist Lars Habermacher und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Mein heutiger Gast ist der Dario Gawiezel. Der Dario ist Alpin-Snowboarder und gehört zu den Allerbesten auf der Welt. In der abgelaufenen Weltcup-Saison hat er in der Gesamtwertung den hervorragenden 6. Rang belegt. Aber auch an Grossanlässen, im Weltcup oder an sonstigen Events hat er schon überzeugt und Top-Resultate herausgefahren. In den letzten Jahren habe ich den Dario immer wieder aus der Ferne beobachtet. Umso mehr hat es mich gefreut, als er sich im Frühling dann dazu entschieden hat, zu mir ins Athletiktraining zu kommen. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass er sich viel Gedanken macht um Snowboarden, aber auch sonst, wenn er das Leben geht. Das habe ich genutzt, um ihn ins Gespräch einzuladen, wo wir uns wirklich intensiv Zeit genommen haben, um über all die Themen zu sprechen, wo man im Training vielleicht nicht dazukommt. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Gespräch mit dem Dario. Wenn jetzt jemand zulässt und dich nicht kennt, was müsste die Person über dich wissen, bevor er oder sie das Resultat anschaut?
Also wenn er mich gerne kennt, die Person, was soll ich sagen? Mich lässt man recht schnell. Ich glaube, auf den ersten Blick weiss man eigentlich gerade, wer ich bin. Also ich bin der, den ich wirklich gerade als erstes zeige. Ich bin ein Hoffnungsbuch. Ja, ich bin ein sicher offenherziger Typ. Ich bin, sage ich mal, einen starken Körper, Korpus drin, aber ganz ein feinfühliger. So bin ich, würde ich sagen, ja.
Wenn dich jemand zum ersten Mal sieht, welche Seite sieht er zuerst oder nimmt er zuerst wahr? Die feinfühlig oder die stark?
Also ich glaube, bevor ich anfange zu reden und bevor ich eine Mimik von mir gebe, denke ich, sieht er die starke Seite. Wenn ich daherlaufe vielleicht und ja, gut, ich bin zwar nur 1,80 gross, aber gleich fast 100 Kilo. Und dann denke ich schnell mal, oder auch noch voll tätowiert, dann denke ich schnell mal auf eine starke Persönlichkeit oder ja, wie soll ich sagen, stark. Ja, so ein bisschen von so einem starken Typ. Und nachher, wenn ich glaube, das Maul öffne, dann merkt man, da ist ein bisschen Feinfühligkeit auch dabei.
Okay. Und wenn wir so bei dem bleiben, du hast gesagt, du bist ein offenes Buch, aber was könnte trotzdem überraschend sein an dir?
Überraschend ist schon viel. Also ich bin vielseitig. Gegen aussen, ja, bin ich sehr offen, bin ich offenherzig, freundlich, würde ich sagen, also ein sympathischer Typ. Also sagen so beschreiben mich andere viel. Also ich würde sagen, ja, das trifft vielleicht zum Teil schon zu. Aber ich habe auch eine andere Seite, ich habe auch eine verschlossene Seite, wo ich nicht gross, meine Sozialbatterie ist auch nur limitiert. Zum Teil bin ich auch gerne allein in der Natur, mache sehr viel allein. Das sind sicher auch so Sachen, ja, das kennt man von mir sicher nicht.
Denkst du an bestimmte Situationen, wenn du sagst, die verschlossene Seite, die gibt es schon auch?
Ja, Situationen, das sind meistens die Situationen, wenn ich einen Anlass habe, quasi viel am Netzwerken mit Leuten unterwegs bin, die ich nicht kenne, dann kann ich extrem viel Energie dort reinsetzen. Bin zu allen, ich bin sehr präsent in dem Moment, aber wenn ich dann ins Auto steige und wegfahre, dann bin ich sicher ein ganz anderer Mensch. Also nicht, dass ich dann ein falscher Mensch gewesen wäre in dem Moment, vor den Leuten auch nicht, das ist auch eine andere Seite, habe ich dann gezeigt. Und dann bin ich wirklich ruhig, höre Musik, zum Teil höre ich gerne in dem Auto, sage ich jetzt einfach. Und das sind einfach zwei Seiten.
Das finde ich spannend, dass du es so sagst, aber wenn dann eben der Moment von der Ruhe kommt, kommt dann auch ein Moment von der Erschöpfung?
Ja, schon. Also darum habe ich vorher gesagt, eben, meine Sozialbatterie, denke ich, ist schon auch limitiert und dann kommt schon ein bisschen ein Down. Und dann bin ich wirklich gerade ein bisschen müde, ausgelaugt. Und zum Teil habe ich auch schon gedacht, ja, das kommt vielleicht darum, eben, weil ich genau in so Situationen vielleicht zu viel gebe, den Leuten immer sehr präsent bin, auch sehr Mimik, Gestik, einfach voll da bin und vielleicht muss ich dort ein bisschen lernen, ein bisschen zurückschrauben, vielleicht einfach mal ein bisschen chillen, nicht gerade immer im Mittelpunkt sein, als wo, aber das fällt mir zum Teil schwer.
Ich wollte gerade sagen, könntest du das überhaupt? Und so die Frage, wer ist das du?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, was bin ich? Wer das ich? Eben, ich habe André schon mal gesagt in einem Training, das ist bei mir, ja, ich probiere oft in einer neuen Gruppe zum Beispiel, probiere ich oft herzukommen und dann reset, jetzt tue ich mal ein bisschen ruhiger. Tue ich mal ein bisschen, komme daher, tue mich ein bisschen zurücksetzen. Aber ich merke auch schnell, dass das funktioniert nicht. Oder respektive schnell einmal sind auch Blick auf mich. Oder schnell einmal bin ich auch mit Sprüchen da und nicht gerade im Mittelpunkt, aber ja, schon ein bisschen. Vielleicht die Augen sind auf mich. Ohne, dass ich das
also
unbedingt
schon im
will.
Mittelpunkt.
Ja, schon im Mittelpunkt. Drum. Und darum, ich glaube, das bin schon ich. Ja. Mhm. Und irgendwo durch auch stolz auf diese Seite. Aber ja, es ist ja auch nicht so, eben, dass ich immer im Mittelpunkt sein will. Überhaupt nicht. Der bin ich auch nicht.
Ja, also hätte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass du das willst. Aber es fällt dir einfach den Weg in den Mittelpunkt zu finden.
Gut, dass das
jetzt bist du ja schon ein paar Jahre in diesem Snowboard-Zirkus unterwegs. Du hast sicher auch schon einige Erfahrungen, positiv als auch negativ, gemacht. Und was mich immer interessiert, ist, was treibt jemand an? Und jetzt einfach so, würdest du sagen, ist es eher das Gewinnen, das dich antreibt? Oder so das Ausdüfteln, was könnte ich noch besser machen?
Das ist bei mir wirklich das Zweite. Es ist das Ausdüfteln. Mhm. Weil ich habe bei mir, also ich habe wirklich schon einen mega coolen Erfolg haben im Sport. Extrem viele Erfahrungen sammeln, negativ, positiv natürlich. Aber es ist schon das, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich den perfekten Schwung für mich entdeckt habe. Und ich will wirklich so nah wie möglich dorthin kommen. Und das treibt mich extrem an.
Ist das schon immer so gewesen?
Nein, ich glaube, früher in jüngeren Jahren war es eher der Erfolg gewesen. So Ziel hatte, mal ein FIS-Rennen gewinnen, ein Europacup-Rennen gewinnen, da habe ich wirklich die Leistung im Vordergrund gestellt. Und jetzt, je länger, je mehr, ist es wirklich so ein bisschen das Fahrerische, dass ich das, den Schwung, eben, wie ich jetzt schon gesagt habe, dass ich das perfektionieren kann, dass ich meine Technik einfach nochmal auf ein höheres Level bringe. Nicht nur Technik, auch Kurvenwahl, das Mentale, da bin ich alles ein bisschen von Jahr zu Jahr einfach am Steigern und das Level, ja, ist immer besser geworden.
Hat es für dich einen Moment gegeben oder eine bestimmte Situation, wo so der Shift im Mindset gegeben hat? Oder ist das so ein fließender Prozess gewesen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist schon, dann, je länger ich mehr habe ich gemerkt, ich bleibe ein bisschen stehen und mit Erfolg. Es ist so ein bisschen, ja, ich hatte mal ein Podestplätzchen und dort und da im Weltcup gehabt, aber so nie die Konstanz. Ich habe einfach mal über das Rennen gewonnen sogar, aber dann war das nächste völlig versifft und dann musste ich wirklich über die Bücher müssen. Und mir hat es halt gegeben, der Moment, wo ich gesehen habe, ich bin auf gewissen Verhältnissen nicht gut.
Okay.
Nicht gut, also ja, ich habe einfach bei harten Verhältnissen, bin ich, sage ich, weltweit einer der Besten und bei weichen Verhältnissen im Frühling einer von den, nein, nicht schlechtesten, aber ja, dann bin ich einfach nicht, dann bin ich einfach nicht in der Weltspitze. Dann bin ich fahre ich um 15 bis 30 gekommen. Und dann bin ich auch dort über die Bücher gegangen. Und dann habe ich wirklich müssen sagen, ja, jetzt muss ich nicht nur ein bisschen über die Bücher, sondern hart über die Bücher. Und das war schon ein bisschen der Moment da gewesen.
Wo du dann so gemerkt hast, okay, vielleicht muss ich wegkommen von dem resultatorientierten Denken. So, was könnte ich tatsächlich verbessern, um besser zu werden? Und gleich ist ja dann der Auslöser schon das Resultat gewesen, so wie ich das jetzt verstanden habe.
Ja, eigentlich schon in dem Moment. Ja, dann sind es schon das Resultat gewesen. Wir sind halt andere Sportarten, wir sind nicht nur von Resultatzahlen gemessen, sondern wirklich auch von Zeiten. Also ja, schlussendlich sind es immer Zahlen, die gemessen werden. Trainingszeiten, Abschnittszeiten und dann nachher am Ende vom Tag das Resultat. Und dann, ja, das ist schwarz auf weiß, das siehst du. Und dann kannst du auch nichts mehr schönreden. Und dann siehst du einfach Fakten, siehst bei denen und denen Rennen bist du gut, bei denen und denen nicht. Und dann kannst du zusammenrechnen, ja, jetzt ist die Kurssetzung ein Teil dazu beigetragen oder das Schneeverhältnis. Und ich habe jetzt wirklich in meinem Fall, habe ich gut eins und eins zusammenzählen. Und dann gewusst, bei runden Trendenkurs mit viel Versatz habe ich Mühe, bei Verhältnis, Schneeverhältnis, die weich sind, habe ich Mühe. Und dann geht es einfach darum, was kann ich ändern. Und das waren ein paar Faktoren gewesen. Es war das Material, es war die Technik, es war aber auch das Mentale, die Einstellung dazu. Es sind viele Faktoren.
Du scheinst einen Weg gefunden zu haben, um nochmal einen Schritt weiterzukommen. Und was ich auch immer spannend finde, ist so, viele wollen ja mal an die Spitze kommen. Oder haben das Gefühl, so, dass an die Spitze kommen ist ultra schwierig, was es natürlich auch ist. Ich glaube aber, was mindestens genauso schwierig ist, ist nachher an der Spitze zu bleiben. Wie siehst du das?
Das sehe ich eigentlich genau gleich, ja. Das ist wirklich die Schwierigkeit, einmal Also Rennen gewinnen, sage ich, kommt viel. Mhm. Vor allem in unserer Sportart, der Sportart, wo viel passieren kann. Du musst auch schlussendlich musst in die Top 16 reinkommen, ins Finale. Und nachher kann so viel passieren. Kannst schnell mal der Beste quasi schlagen. Und der Fehler hat oder weiß ich was. Oder kannst über dich hinauswachsen. Aber dass du noch das bestätigst, im nächsten Rennen und übernächsten, das ist die grosse Challenge. Und darum habe ich auch für mich immer gesagt, das ist das, wo ich her will kommen, oder? Die Konstanz. Und das funktioniert halt nur konstant sein. Kannst nur, wenn du auf allen möglichen Verhältnissen, wie ich schon gesagt habe, ja, einfach konkurrenzfähig bist.
Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute unterschätzen. Also bei all diesen Outdoor-Sportarten und bei diesen Schneesportarten im Speziellen, was es, also wenn du sagst, auf gewissen Verhältnissen schnell sein, kann man, bringt man noch an, aber dass man dann konstant auf allen Verhältnissen gut ist, ist nochmal das nächste Level, das man muss erreichen muss. Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben, wie das für dich war, um eben auf diesen schwierigen für dich oder schlechteren Verhältnissen besser zu werden?
Ich glaube, bei mir hat es wirklich auch viel zu tun mit der Kindheit, sage ich mal. Ich bin schon früher, stämmig gewesen, kräftig. Und bei mir haben viele auch von außen immer gesagt, eben, das ist der kräftig, der stark. Ich habe einen brachialen Fahrstil. Ich habe eine Linie fahre ich meistens. Sie fahren dort, wo wenig fahren, eher gerade runter, Fahrlinie orientiert. Und das ist mir auch immer von außen gesagt worden. Und dann habe ich die Stimme von außen so extrem eingefangen, dass ich wirklich auch mir das halt völlig eingeredet habe. Ich bin halt der Starke. Ich bin der erst dort gut, wenn es hart ist. Ich bin dann gut, wenn die Kurssetzung relativ gerade ist und so weiter. Und dann kommt aber das Gegenteil, oder dass ich gewusst habe, oder auch von außen gekommen ist, du hast Mühe, dann und dann, das und das. Und das ist mir auch von außen ein bisschen angetragen worden. Und durch das bin ich auch bei den anderen Verhältnissen immer unsicher geworden, oder? Mhm. Und sicher habe ich auch dort ein bisschen das vernachlässigt früher als Kind, um wirklich meine Schwächen auch anzuschauen. Ich bin wirklich mehr auf meinen Stärken geblieben. Immer ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren. Und irgendwann geht das einfach nicht mehr auf. Und dann kommst du an den Punkt, da musst du überbrechen.
Mhm. Würdest du im Nachhinein sagen, du hättest dich früher müssen mit diesen Schwächen auseinandersetzen?
Ja, müssen. Ist immer schwierig. Ich glaube, ich habe den Weg so eingeschlagen. Und logisch wäre es schöner gewesen, wenn ich früher schon ein bisschen breiter gewesen wäre. Wenn ich einfach mit einer Schwäche die Schwächen schon angeschaut hätte. Oder auch von außen, wenn man mich nicht so schubladisiert hätte. Trainer, auch schon noch die Eltern ein bisschen. Also, ja, ich mache gerne keinen Vorwurf, überhaupt nicht. Aber es kommt einfach von außen, logisch. Und das wäre natürlich, hätte mir sicher ein bisschen geholfen, dass ich meinen Weg früher gehe. Aber ich bin extrem stolz, dass irgendwann hat's Klick gemacht. Mhm. Und logisch habe ich jetzt auch immer noch, ich bin nicht der Beste, wenn es weich ist und auch nicht der Beste, wenn es extrem rund ist. Aber ich bin auf jeden Fall konkurrenzfähig und weiss es auf jeden Fall auch.
Mhm. Also ich habe nochmal nachgefragt, weil ich finde, es ist so eine ewige Diskussion. Soll man Stärken stärken oder soll man Schwächen stärken? Und es hat aus meiner Sicht auch immer beidseitig, oder? Wenn du sagst, du bist mega gut gewesen bei diesen harten Verhältnissen, wenn es relativ gerade gewesen ist, dann hat dich das natürlich auch dort vorgebracht in gewissen Rennen. Und ja, wer weiß, wenn die Erfolg dort nicht gehabt hättest und vielleicht bei allen Verhältnissen einfach solid gewesen wärst, wäre es vielleicht auch nicht aufgegangen, oder? Und darum finde ich deine Antwort schön, ja, ich habe den Weg so gemacht, wie ich ihn gemacht habe und bin froh, hat es einen Klick gemacht. Weil wer weiß, also es gibt ja den Satz, man kann das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Ich finde das etwas mega Wahres. Darum, ja, finde ich spannend
also,
zu hören.
Ja, ich finde schon auch wichtig, dass man wirklich auch die Stärken stärkt. Mhm. Also wie du, es ist so ein 50-50-Ding. Du kannst nicht immer nur auf die Schwächen gehen, am Sommertraining. Du kannst nicht, also dort vielleicht noch eher, sage ich. Aber im Schneetraining, irgendwo durch musst du an den Punkt kommen, wo wirklich auch einmal das wieder trainierst, wo auch gut drin bist. Und auch, ja, weil sonst verlierst du auf einmal das und dann bist du bei beiden Sachen nur noch mittelmäßig.
Ja, genau.
Dann, das ist Gefahr, ja.
Hat es während deiner Karriere Phasen gegeben, wo du dich gefragt hast, warum mache ich das überhaupt?
Nein, das sind wir wirklich nicht gegeben.
Okay.
Jetzt bin ich gleich noch mal überlegen. Also, ich habe wirklich eine Karriere gehabt. Es ist nicht alles immer nur besser geworden und so. Also gerne nicht, aber ich habe gleich immer wieder können in der Saison etwas gehabt, wo mir auch etwas gegeben hat. Und logisch, vorher haben wir es gehabt, Resultate sind vielleicht nicht so entscheidend, aber es sind Resultate gewesen, schlussendlich. Mhm. Es ist immer in einer Saison, bis auf eine habe ich einen Podestplatz machen und dann habe ich immer gesehen, mal, ich bin dabei, ich bin dort und dort. Und das hat mir schon immer ein bisschen geholfen, klar. Und auch sonst, von Motivation her, es ist nie, bin ich nie an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, ich meine, wieso mache ich das eigentlich? Mhm. Gerne nicht, nein.
Was eigentlich mega schön ist, dass du es ja, genau. Doch schon ein paar Jahre so hast können.
Genau,
ja. Mit positiven Erinnerungen durchziehen.
Ja.
Wenn du jetzt am Ende von deiner Saison bist, was braucht es für dich oder was nimmst du aus einer Saison mit, damit du sagst, okay, ich investiere noch mal mehr oder ich investiere Vollgas in die nächste Saison?
Nicht so viel eigentlich. Also ich hatte auch schon Saisons, also eine Saison zum Beispiel, wo es gerne nicht gelaufen ist. Mhm. Und dann ist ja klar, dann gehst du dran her oder dann schaust du noch mal genau her. Aber ich hatte zum Beispiel auch diese Saison, die letzte, im 25-26, ist sehr gut gelaufen. Bin ich 6 im Gesamtweltcup, was wirklich cool war für mich. Aber jetzt bin ich genau gleich wieder hergehockt und dann wieder aufgeschrieben, was will ich, was mache ich, was will ich verändern. Und jetzt eigentlich genau wieder gleich. Also es braucht eigentlich nicht so viel. Wie gesagt, anfangs, ich will einfach den Schwung will einfach perfektionieren. Und ich habe schon das Gefühl, ich hoffe, ich rede mir das nicht ein. Das ist ja immer ein bisschen Gefahr, oder? Das hat jeder. Das ist die Wahrnehmung, ich hoffe, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, es schlummert schon noch etwas in mir. Und mhm. Ich habe, glaube ich, schon so ein paar Skills, wo man nicht einfach so hat oder wo viele sich das wünschen. Mhm. Und darum habe ich das Gefühl, mein Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Mhm.
Im Spitzensport ist ja Druck auch immer ein grosses Thema. Und mit guten Resultaten kommt auch von außen ein gewisser Druck. Und jetzt, auch da gibt es wieder verschiedene Varianten, mit dem Druck umzugehen. Bist du einer, der diesen Druck braucht? Oder bist du einer, der der Druck gar nicht so gerne hat und einen Weg muss finden, um mit dem Druck umzugehen?
Ja, ich habe so beide Erfahrungen schon gemacht, dass ich ein bisschen im Druck gelitten habe. Und das Beispiel zum Beispiel im 24 hat Davos das erste Mal einen Weltcup organisiert. Und meine Eltern, also mein Vater hat das mitorganisiert und mein Bruder. Und das sind dann der Hauptteil an dem Weltcup, Anteil an dem Weltcup gehabt. Und dort war wirklich dann auch ein bisschen auch die Augen auf mich gerichtet gewesen, natürlich. Und dort bin ich wirklich ein bisschen im Druck erlegen.
Ja.
Und das war so ein Moment für mich, das habe ich gemerkt. Dort habe ich einfach gerne können performen. In den Qualifikationen, alles. Es hat einfach gerne nicht funktioniert. Ich bin dann ausgeschieden, sang- und klanglos. Und dann hat es aber auch wieder, das war das Learning gewesen. Und dann nachher hat es darauf ab, habe ich wirklich nur noch gute Erfahrungen gemacht in Drucksituationen. Weltmeisterschaften habe ich eigentlich immer können performen, sprich einfach gute Leistungen zeigen. Und das heisst, performen, nicht immer natürlich Medaille holen, einfach das abgerufen, was ich kann. Mhm. Olympiade habe ich, bis auf die erste Olympiade, habe ich einfach immer gute Resultate gehabt. Und darum, ich glaube, ich habe Drucksituationen mittlerweile wirklich sogar gerne.
Schön.
Ja, also logisch schieße ich mir zum Teil in die Hose. Also weißt du, ja, und ich bin ja in der Sportart, da schaue ich nicht, keine Ahnung, wie viele Tausend Millionen zu. Also am Ende des Tages wissen nur die Hälfte oder ganz, ganz wenige, nicht die Hälfte, ganz, ganz wenige, was ich überhaupt gemacht habe. Mhm. Aber trotzdem machst du den Druck selber, aber von außen, der ist rum. Ich sage hauptsächlich selber machst du den Druck.
Ja, ich habe gerade gedacht, es geht nicht darum, wie viel das zuschaut, sondern es ist auch das Investment, das du bringst in das Ganze, oder? Und schlussendlich ist es auch, es hängt für dich ja gleich viel davon ab, was fährst du für Resultate. Und das ist wahrscheinlich ein grösserer Druck als das, was von außen kommt. Jetzt. Genau. Wenn man auf dem Niveau, wo du jetzt bist, noch Sachen will finden will, um besser zu werden, wo findet man die?
Viel auch im physischen Bereich sicher. In so schon ein paar Baustellen, würde ich sagen, körperlich immer wieder ein Wehwehli oder auch, ich merke auch, nicht so geschmeidig zum Teil, auch es gibt sicher ein paar Sachen, die man dort optimieren kann. Aber ja, auch es gibt tausend Sachen, es gibt technische Sachen, wo ich wirklich ob die Hand, die linke Hand kann ein bisschen weiter auf oder runter. Mhm. Backside-Position ist bei mir auch immer ein bisschen so, kann man verbessern, meinen Kniewinkel verbessern, dass ich mehr Druck auf die Kante Jetzt sind wir schon recht technisch. Aber ja, es gibt unzählige Sachen. Mhm. Es gibt auch Sachen, Basic-Sachen, wie der Start ein bisschen verbessern, das Timing dort, die Zieleinfahrt, dass ich die noch sauberer treffe. Weil es sind am Ende vom Tag immer ein paar Hundertstel und je nachdem fehlen dir die.
Mhm.
Ja.
Wenn du so etwas findest, wo du sagst, du hast ein paar Sachen angesprochen, wenn du so ein Detail findest, versuchst du dann eine grosse Veränderung anzusetzen? Oder sagst du, ich gehe da schön säuferli, Detail für Detail dran an?
Nein, ich tue schon gerne das Ganze durchputzen, ja. Und richtig umkrempeln. Das habe ich früher gemacht, wenn ich das Zimmer aufräume. Habe ich gerade nicht nur umgeräumt, sondern gerade das ganze Zimmer komplett verändert. Und das bin ich schon ein bisschen der Typ. Also, ich mache eher grosse oder probiere grosse Schritte zu machen.
Ja.
Oder grosse Veränderungen.
Du hast das Zimmer nicht umgeräumt, du hast einfach alles rausgeräumt.
Ja, genau.
Wir haben vorher schon ein bisschen von dem Physischen gesprochen, aber auch du hast Details von der Sportart angesprochen. Wenn du dein Training heute anschaust und vergleichst mit deinem Training vor 5-10 Jahren, was hat sich verändert für dich?
Sommertraining meinst du jetzt? Oder?
Ja, oder auch das Training auf dem Schnee, allgemeines Training.
Ja, viel, ich sage jetzt mal, bewusster, das Ganze. Ich nehme sicher viel mehr wahr.
Mhm.
Feinfühliger auch dort. Früher habe ich eher mal einfach gemacht, drauf los, im Krafttraining, aber auch auf dem Schnee. Und jetzt gar nicht, überlege ich mir Sachen im Vorhinein und auch währenddessen. Ja. Also ich überlege mir zum Teil, also auch während dem Lauf zum Teil. Und früher habe ich einfach das erste Mal überlegt, als ich auf dem Skilift war, als ich wieder auf dem Weg rauf war. Und nicht überlege ich mir schon gewisse Sachen einfach während dem. Ja.
Mhm.
Und das macht es eigentlich spannender, finde ich.
Machst du das auch während der Rennen?
Ja, also ich bin eigentlich schon, viele reden immer von dem Flow-Zustand und ich denke mir immer, ja, was ist das? Aber ich weiß schon, was es könnte sein, und das hast du erlebt, dass du einfach aus dem Start rauszüchst und am Ziel ankommst und dann weißt du nicht, was dazwischen war. Und dann war schon viel mal gut gewesen. Aber ich hatte auch Rennen gehabt, wo ich gut war, wo ich wirklich Tor für Tor gesehen haben, sogar ein bisschen mit mir haben können reden und genau gewusst haben, wenn ich was wo mache. Also ich habe wirklich beides schon erlebt. Und darum, ja, ich mache es eigentlich auch schon während, also in der Rennen. Ja.
Der Flow-Zustand finde ich auch so etwas Interessantes, was immer wieder aufkommt. Suchst du den jetzt spezifisch oder versuchst du irgendwie im Training Sachen zu finden, um den mehr zu finden? Oder sagst du, wenn er kommt, ist gut und wenn er nicht kommt, ist auch okay?
Genau, ich sehe es. Also ja, wenn er kommt, ist gut und wenn nicht, völlig okay. Was ich suche, explizit, ist einfach die Ruhe. Und das bin ich mit dem Mentaltrainer seit 2 Jahren zum Arbeiten. Und dort sind wir dran, dass ich einfach in eine Ruhe hineinkomme. In eine Gelassenheit. Weil ich bin einer, der sehr präsent ist eben und immer eher so auf der 110% Schiene. Und ich probiere jetzt wirklich seit 2 Jahren schon, mein Startritual ist so, dass ich in eine Ruhe hineinkomme, in eine Lockerheit. Und da habe ich schon gemerkt, das hilft mir extrem.
Was ist das, was dir am meisten hilft, um diese Ruhe zu finden?
Das sind wirklich so ein paar, nur ganz kleine Übungen, wo ich pöpperle, wo ich 3 Wörter mir sage. Und viel schon über die Atmung. Dass ich dort mache ich schon viel, dass ich einfach durch die Atmung komme ich schneller in eine Ruhe rein.
Ja.
Und sicher noch der dritte Punkt ist zu visualisieren.
Ja.
Und das mache ich so viel. Also das mache ich ja, am Tag davor auch schon oder 2, 3, also ein paar Tage davor stelle ich mir vor, wie das Rennen könnte sein. Am Tag davor sehe ich, wie der Hang ist, wie der Kurs gesetzt ist und dann gehe ich alles durch. Und das nimmt mir schon nochmal Druck raus und das, durch das komme ich schneller in eine Ruhe rein.
Das ist etwas, was du jetzt in den letzten 2 Jahren so ein bisschen forciert hast und mehr gemacht hast. Was hast du früher für wichtig gehalten, wo du heute sagst, wow, das ist eigentlich total unwichtig gewesen?
Ja, dass ich einfach sicher immer voll warm bin. Also dahinter ist nicht, dass es heute nicht wichtig wäre, aber dass ich so vor dem Start extreme Spannung kann aufbauen kann.
Mhm.
Vor allem im Rumpfbereich, dass ich dort habe ich unzählige Übungen immer gemacht, dass ich wirklich im Rumpf möglichst da bin, dass ich ein so das Gefühl wie halber braucht, dass ich halber schon Muskelkater habe. Nein, so nicht gut. Aber ja, dass ich einfach auch gut einfahre.
Mhm.
Früher bin ich viel mehr eingefahren als heute. Also heute gibt es zum Teil Rennen, wo ich Gummi fahren. Also okay. Wenn es mir gar nicht passt und wenn der Einfahrhang nicht gut ist, dann zwinge ich mich da nicht runter und dann sage ich wirklich, nein, ich gehe schnell da eine Kante ein bisschen spüren und dann ist es lange das für mich. Aber ich glaube, das ist schon die Erfahrung jetzt mittlerweile. Jetzt bin ich schon lange in dem Zirkus und ich glaube, das hat sich schon verändert.
Ja, spannend.
Du wirst das Gegenteil sagen,
oder? Nein, ich bin auch am Überlegen, weil vielleicht hat es eben früher das auch gebraucht, weil es dir Sicherheit gegeben hat oder dass du mehr Fahrten gebraucht hast oder du hast das Vertrauen auch nicht gehabt, um dort loszulassen und zu sagen, ich mache jetzt meine 2 Fahrten und dann höre ich auf, ich sehe den Sinn nicht. Und, also ich finde, das ist etwas, was ich immer wieder beobachte bei Athleten, Athletinnen, dann kommt plötzlich noch dazu, dass die anderen dann mehr machen oder dass die dann halt 10 Fahrten machen und Leute das Gefühl haben, ich muss dann auch 10 Fahrten machen. Und, ich weiß nicht, ob das wie so ein bisschen ein Reifeprozess ist, wo man auch muss durchgehen muss. Und manchmal vielleicht auch mal, manchmal braucht es auch wie einen Moment oder eine Erfahrung, wo es mal nicht geht. Keine Ahnung, der Skilift läuft nicht mehr. Und du kannst nur 2-mal fahren. Und dann stehst du oben und merkst, es geht auch mit nur 2-mal einfahren.
Absolut. Ja. Ja, bei mir ist so, dass der Aha-Moment ist eigentlich gekommen bei einem Rennen in Moskau. Dort sind wir auf der Rampe gesetzt, mitten in der Stadt. Und dort war es einfach so, man hätte nicht einfahren können. Und ich bin mir das halt auch nicht gewöhnt, um nicht einfahren vor dem Rennen. Und das war schon der Moment, also ins Rennen bin ich 5 Tore weit gekommen. Also gerne nicht gut. Sicher nicht wegen dem Einfahren, einfach zu viel riskiert. Wie so öppe in meiner früheren Karriere, in den jungen Jahren. Aber das war sicher der Moment, wo ich gewusst habe, hey, ich muss das auch herkriegen, jetzt ohne. Ich muss, ja. Und logisch, wie du jetzt auch gesagt hast, früher, also in jungen Jahren, hast du natürlich Vorbilder im Team und dann machst du ein bisschen das, was die machen. Ja. Aber ich habe dann schon schnell mal meinen eigenen Weg gefunden. Vom Charakter denke ich, bin ich schon so einer, der schnell mal eine eigene Sache daraus macht. Und ich bin kein Schöfli, sag jetzt mal. Ja, ich bin eher einer, der ein eigenes Ding macht.
Du hast ja auch auf das Jahr wieder einiges umgestellt. Und wenn du jetzt etwas umstellst im Training, wie merkst du, dass das dich wirklich weiterbringt und vielleicht nicht einfach nur spannend oder neu ist?
Ja, eben die grösste Umstellung war sicher du gewesen, ja. Dass ich gesagt habe, ich muss glaube zum Lars. oder ich sollte zum Lars, dann würden wir glaube noch gut tun. Ja, hey, bis jetzt bin ich noch nicht auf dem Schnee gewesen. Ich weiß schlussendlich noch nicht, wie es funktioniert dann vom Arbeitsgerät. Aber ich weiß schon mal, dass ich mich sonst eigentlich im Alltag gut fühle. Dass ich Bewegungen selber da im Training, das sind so viel Neues. Und das sind so viele neue Eindrücke, die ATMs, die du durchführst, etc. Wo ich einfach merke, dass das wird mir hundertprozentig gut tun, sprich, es tut mir gut.
Also vielleicht nicht nur, du hast gesagt, eben auf dem Schnee bist du noch nicht gewesen, dass du auch im Alltag Anhaltspunkte siehst oder suchst, wo du merkst, da verändert sich etwas oder das fühlt sich gut an in einem ersten Moment.
Ja, ich habe zum Beispiel auch ein bisschen, zum Beispiel kann schon, wenn ich jeweils aufsteige, aufsitze. Ich habe das Gefühl, ich mache es jetzt ein bisschen anders. Es sind ganz kleine Ansteuerungen. Also vielleicht mache ich es genau optisch, also von außen betrachtet genau gleich wie E&D. Aber ich spüre ein bisschen mehr, was ich mache.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon der kleine Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Was war für dich der Auslöser gewesen, um das Athletiktraining zu verändern?
Der Hauptauslöser war schon, also ich habe dich auf Social Media natürlich verfolgt und schon das Gefühl gehabt, du hast schon Ahnung von dem, was du machst. Das ist nur bla bla. Ich habe auch noch viel Gutes gehört. Aber dann sicher auch, dass du viele Athleten hast. Und das habe ich schon gemerkt, das würde ich auch gerne wieder mit mehr Athleten zusammen trainieren. Das war für mich auch das Kriterium. Wenn du gesagt hättest, du wirst noch Privattrainings anbieten, wüsste ich nicht, ob ich bei dir bin. Also vielleicht auch schon. Mit anderen Worten, ich bin nicht nur da wegen dir, sondern eigentlich wegen anderen. Nein, eben, es macht schon Spass, eben auch mit anderen Athleten sich wieder austauschen, weil das ist bei mir schon ein bisschen im Vordergrund auch. Nicht nur das gute Training, sondern auch der Spass irgendwo durch.
Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor, der eben auch ein Training ausmacht. Was ist für eine Trainingsatmosphäre und mit was für Leuten trainiert man? Ich glaube, es ist etwas, das oftmals unterschätzt wird, weil viel mehr eben auch von anderen Athleten, Athletinnen auch aus anderen Sportarten kann mitnehmen, weil die haben zum Teil eben Qualitäten oder Sachen, die man vielleicht im Schneesport ein bisschen weniger findet. Ja, also Klassiker, wo ich manchmal denke, den Eishockeyspielern tut es gut, mal sehen, wie die Schneesportler trainieren und dass die doch auch sehr hart trainieren, wenn die Eishockeyspieler mal das Gefühl haben, sie sind die also am härtesten trainieren. Ja. Auf der anderen Seite tut es den SchneesportlerInnen oftmals auch gut, so jetzt gesehen, die Lockerheit, die die Hockeyspieler vielleicht an den Tag legen und ja, nicht alles 100-mal hinterfragen, sondern auch mal das 5-Grad-Stallion. Ja, wirklich. Wie schwierig ist es als erfahrener Athlet, noch Sachen zu verändern für dich?
Eigentlich gar nicht schwierig. Also weniger, fast schon weniger schwierig als früher, würde ich sagen. Weil, schlussendlich, also jede Erfahrung, die ich in mein Rucksäckchen packen kann, weiss ich, das ist irgendwie Gold wert. Mhm. Und ich bin eben so am Privatleben. Also, das ist nur gut. Neue Sachen. Also, ich muss so anfangen. Ich bin zum Beispiel in meinem Leben schon 19 Mal gezügelt. Okay. Das ist ja Wahnsinn.
19 Mal?
Das ist ja wie ein Nomad. Oder? Das ist so crazy. Oder? Auch geschuldet, weil sich meine Eltern geschieden haben. Aber alles gut. Aber ja, ich finde immer Veränderungen geben. Also bringen auch extrem viel mit sich. Und da, ich mache auch jede Veränderung da eigentlich nur gut. Es geht auch vielleicht mal einen Schritt zurück. Aber völlig easy. Da bin ich tief entspannt.
Würdest du sagen, dass viele umziehen, hat er geholfen, jetzt so können, auf Veränderungen zu schauen?
Ich glaube schon, ja. Mhm. Das hat mir geholfen. Mhm.
Ich glaube auch, weil das ist etwas, wo sich viele Leute schwer tun. Und wenn ich auch Leute beobachte, die so ein bisschen im höheren Alter sind, habe ich das Gefühl, je älter viele Leute werden, desto schwieriger wird es, sich zu verändern oder auch etwas um sich herum zu verändern. Und ich glaube, wenn man von klein auf gelernt hat, mit Veränderungen umzugehen, dann fällt das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Und eben so Zyklen ist natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis im kinder-jugendlichen Alter. Ja.
Also es gibt schon bei mir dann auch Sachen, die ich wieder gerne verändern kann. Das ist zum Beispiel meine Boardmarke.
Ja.
Ich bin schon seit ich Snowboarden bin ich bei der gleichen Marke, bei Kessler. Und dort tue ich mir zum Beispiel extrem schwer. Also es müsste extrem viel passieren, dass ich jemals auf ein anderes Board steigen würde. Das ist dann wieder das. Aber sonst, wenn es geht um kleine, also Veränderungen, Schuhwinkel, Bindungsabstand, da bin ich einfach immer der sagt, probieren. Das schadet nicht. Du hast wieder deine Erfahrungen gemacht. Und ich habe auch schon während der Rennen zum Teil etwas umgestellt und Sachen verändert. Und wie auch gesagt, Kunditraining, das ist das tut eigentlich nur gut. Vielleicht bin ich nächstes Jahr auch nicht mit dir.
Ich bin gespannt, was nachher ist.
Kannst gespannt sein.
Was braucht für dich mehr Mut? Härter zu trainieren oder anders zu trainieren?
Ja, anders ist meistens härter.
Okay.
Habe ich das Gefühl. Mhm. Also jeder neue Input ist ja schon immer ein bisschen härter. Mhm. Aber sonst andererseits, oder ja, auf die Frage jetzt, ich glaube schon, anders trainieren ist schwieriger.
Ja, also die Antwort hast du eigentlich gerade mit der ersten Antwort gegeben, oder? Okay. Was hat dich an dem neuen Training jetzt da am meisten überrascht?
Dass es so streng ist. Okay. Nein, das hat mich nicht überrascht, das habe ich gewusst. Aber ja, die Philosophie allgemein. Es gibt immer wieder überraschende Momente. Aber es ist natürlich schon speziell, oder? Wenn man bei dir reinkommt und dann legst du das erste Mal eine Viertelstunde her, sage ich jetzt, und machst Übungen. Und dann machst du eine Laufschule, eine Viertelstunde. Und dann gehst du eigentlich jeder in sein Setting rein. Und ja, hat mich das überrascht. Jetzt muss ich mir selber überlegen. Ja, vielleicht schon leicht. Ja.
Okay.
Also, ich habe vielleicht gedacht, das sei ein bisschen anders. Aber im Positiven hat es mich eigentlich überrascht. Ich kann dich beruhigen.
Aber finde ich spannend. Was hättest du erwartet gehabt?
Ja, gell, ich habe bis jetzt meistens so trainiert, dass man eigentlich reinkommt, Hoi sagt und dann geht es los.
Okay.
Dann wird die Musik angestellt, dann geht es zur ersten Übung und dann wird schon mal richtig, sage ich mal, dann wird angefangen, der Motor angefangen, zu laufen kommen. Mhm. Aber, also nicht das bei dir, die ATMs, das ist auch streng. Irgendwo du weißt, in der Schweiz noch dort extrem. Das ist auch anders, ja.
Also ich glaube, manchmal haben wir auch eine falsche Vorstellung von was ist streng und was ist nicht streng. Oder? Ja, verbinden streng halt mit, wie du gesagt hast, der Puls ist hoch, schwitzen und körperlich anstrengend. Aber es zeigt ja auch so, dass zum Teil vermeintlich einfache Übungen, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, dann plötzlich extrem schwierig werden und Details vorkommen, die auch anstrengend sind zum Beobachten. Oder wenn man dann plötzlich Unterschied rechts, links feststellt, dass das irgendwie auch anstrengend ist, das zum einen festzustellen und zum anderen auch Weg zu finden, das zu verändern. Und darum, ich bin, ja, je länger, je mehr der Meinung, streng muss nicht immer sein, die Zunge muss am Boden sein, sondern das kann auf eine ganz andere Art passieren. Und das probiere ich halt auch in Training so ein bisschen reinzubringen. Ja, Alpine Snowboard ist nicht so die weltbekannte Riesensportart wie Fußball. Was verstehen die meisten Leute falsch an dieser Sportart?
Ja, ich glaube, nur schon das Erste ist sicher, dass das Gefühl haben, dass wir mit Skischuhen fahren. Und nein, das ist ein Snowboard-Show. Das ist, glaube ich, schon mal etwas, wo ich jedes Mal muss die Leute darauf hinweisen muss. Ja, viele haben das Gefühl, es sei ein bisschen eine unfaire Sportart. Auch weil man halt von dem Ski-Parallel-Zeug immer so ein bisschen medial ist, es also ausgeschlachtet worden. Der Rotlauf ist schneller, der ist schneller. Aber es hat alles so seine Berechtigung. Mhm. Und das muss ich natürlich immer erklären. Ja, aber für mich, logisch, eine der schönsten Sportarten.
Was macht sie für dich so schön?
Ich finde sie eine sehr faire Sportart, weil man nach zwei Qualifikationsdurchgängen hat. Man ist ein magischer Mann, man hat wirklich gleiche Möglichkeiten, finde ich. Und es ist schon so, es könnte am Ende des Tages viel gewinnen. Also gewinnen im Sinne von vielen Athleten, die anfangs am Start sind, haben die Möglichkeit zum Gewinnen. Und das ist sicher etwas, was ich sehr cool finde. Plus, ich finde es halt optisch lässig, wenn man es schafft, um auf zwei Kanten so karfen, das Gefühl. Also, wenn ich es sehe von außen, finde ich es lässig. Aber wenn ich es natürlich selber spüre, wie es ist, der Effekt, das ist nochmal umso schöner. Mhm. Und das können wenig auf der Welt. Das mag betreiben natürlich auch wenig. Aber das gibt mir zusätzlich irgendwie so ein Lächeln auf dem Gesicht.
Ist Lächeln, dass du das für dich gefunden hast? Oder das Lächeln eher so, ah, schade, dass die das alle verpassen? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ich will das ja niemandem aufschätzen, gell, das Gefühl. Aber ich denke mir schon, eigentlich ist es extrem schade, dass die Sportart oder dass die Sportgeräte von uns nicht in der Läden sind und nicht so zugänglich sind wie zum Beispiel die Ski oder die Skischuhe. Und ich denke schon, dass das eine lässige Sportart ist, aber ich sehe auch, es ist eine sehr komplexe Sportart. Also man sieht bei uns extrem schnell, wenn jemand ein bisschen amateurmäßig unterwegs ist oder da siehst du, im Skifahren sieht schnell mal jemand besser aus auf der Piste. Und bei uns, finde ich, schon braucht es viel, dass man gut aussieht. Sprich auch die Bedingungen müssen so sein, dass es recht gut sein, dass es lässig aussieht. Yeah. Also ich finde, ich fahre auch Ski zwischendurch. Und nicht das Ski, also Ski auf hohem Level ist natürlich auch genau gleich schwer. Oder ja, es ist sehr schwer. Aber sonst normal zu Skifahren ist viel einfacher als normal Snowboard.
Ja. Was macht für dich einen sehr guten Fahrer aus, was man im Fernsehen nicht sieht?
Das ist sicher, ja, ich finde immer, meine Lieblingsfahrer sind immer die, die eine feine Klinge haben, wo eine gewisse Dynamik reinbringen, wo immer schön bei, wo fahren wie eine Feder eigentlich. Wo schaffen auch zwischen den Toren immer schön bei wieder anzuziehen, umlegen, ohne dass es gross nach viel Kraft aussieht. Das macht es für mich eigentlich aus.
Siehst du das gerade auf den ersten Blick, wenn das jemand kann?
Ja. Ja. Also ich bin da extrem, also ich würde sagen schon, geschultes Auge. Ich analysiere extrem viel, ich schaue die Fahrer. Also in meiner Karriere leider schon extrem viel zugeschaut, Rennen zugeschaut. Darum habe ich schon alle möglichen Fahrer können studieren. Aber ich schaue auch jedes Mal im Hotelzimmer schaue ich viele Videos an. Alle möglichen Rennen schaue ich durch. Und darum ja, kann ich das schon gut analysieren.
Machst du das durchschauen, weil du für dich etwas mitnehmen willst, im Sinne von wo dich besser macht, oder weil du es einfach spannend findest und schön findest, das so zuzuschauen?
Nein, schon, weil ich etwas mitnehmen will.
Ja.
Also ich sehe auch immer, dass ich es natürlich nicht kann, jedes Mal auf mich projizieren. Das sind natürlich andere, die haben zum Teil auch andere Hebel als ich, die haben andere Massen als ich, das spielt alles ein bisschen mit. Die fahren vielleicht auch andere Längen von den Brettern etc. Aber man sieht schon immer ein bisschen, in welche Richtung dass es, was gut ist und was weniger gut ist. Aber das gleiche Schöne bei uns finde ich halt auch, dass es extrem viel Stil gibt, extrem viele verschiedene Typen und auf jeden Fall seinen Weg gleich auch erfolgreich ist. Yeah. Und das finde ich schon lässig. Also in dieser Sportart, ja. Mhm.
Jetzt ist nicht ganz klar, wie es mit dieser Sportart weitergeht. Also stand heute die Diskussion noch im Raum, ob eure Sportart olympisch bleibt oder nicht. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, es ist ein extrem schwieriger Moment für mich. Also das blockt mich schon jetzt seit langem eigentlich. Und die Antwort auf das alles kommt immer näher. Also jetzt zeichnen wir heute am Montag auf und am Dienstag, also morgen, sollte es rauskommen, ob wir olympisch bleiben oder nicht. Und das ist natürlich extrem einschneidend. Also ja, das blockt mich schon. Vor allem, weil ich halt so ein bisschen auch, ja, sage ich jetzt mal, im Lead bin, um dafür zu kämpfen. Ja, das halt bleibt. Und ja, das tut schon weh, dass überhaupt mehr dann Fragen gestellt werden.
Du hast gesagt, eben, du bist so ein bisschen im Lead zum Kämpfen. Macht dich das aber auch so ein bisschen verrückt in einem gewissen Mass oder eher traurig? Oder ja, was ist da, wo gerade so in dir drin ist, wenn du sagst, es plagt mich?
Ja, es ist schon ein bisschen Groll irgendwo durch. Aber es ist so, ich muss so einen Weg finden, sage ich immer, man darf nicht dann auf andere Sportarten schauen. Oder? Die haben sie so und so, das ist eine Herausforderung sicher. Ich kann jetzt nur auf unsere Sportart schauen und das ganz gut analysieren. Und das habe ich gemacht. Und darum ist eigentlich der Groll fast noch grösser. Weil ich sage, es gibt eigentlich wenig Gründe, jetzt, dass es rausgenommen wird. Weil wir haben gute Zahlen, wir haben gute Einschaltquoten, wir haben gute Zahlen, was Nachwuchs betrifft. In der Schweiz überhaupt nicht. Also das nicht. Aber im Ausland, in Österreich, Italien, Bulgarien, China, Russland, Korea, all die Länder. Und das sieht man halt als Schweizer jetzt nicht so. Und darum ist der Groll dort ein bisschen schon rum. Oder das, ich habe das Gefühl, das ist sehr politisch, das Ganze. Und irgendwie hat man das Gefühl, man will eine Sportart rausnehmen. Und dann sind wir vielleicht einmal eine einfache Disziplin zum Ausschalten. Mhm.
Was würde aus deiner Sicht verloren gehen, wenn Snowboard Alpin nicht mehr olympisch wäre?
Ja, eigentlich die Mutterdisziplin oder die Muttersportart vom Snowboarden. Mhm. Das ist eine Basisdisziplin. Also wir reden eigentlich auch immer von einer Sportart, Snowboard Alpin, weil wir fahren mit anderem Equipment, darum ist das einfach eine Sportart. Ich rede gerne darum von Sportart. Und darum, da geht eigentlich der Sport verloren, eben die Basis vom Snowboarden. Jeder Freestyler ist das erste Mal quasi einfach Kurve gefahren, bevor er gekommen ist. Jeder Bordercrosser ist Kurve gefahren. Und ja, das geht verloren. Mhm. Und ich finde es halt, wie gesagt, also als Zuschauer finde ich es lässig. Ich glaube, jeder findet, wir haben immer gutes Feedback nach den Olympischen Spielen. Und das ist so eine simple Sportart. Wir brauchen wenig. Ja, wir brauchen auch einen Hang. Wir haben so wenig Argumente, es gibt so wenig Argumente, dass man uns rauskicken muss. Und jetzt hocke ich gleich da und muss mich rechtfertigen. Und das, da ist der Groll einfach um. Ja. Wieso? Also weißt du, wir sind eine kleine Sportart, alles gut. Ich will mich nicht grösser machen, als wir sind. Aber irgendwie, dass wir rausgekickt werden an den Olympischen Spielen, eins rennen. Wir haben nicht beide Disziplinen drin, nur eins. Das finde ich schon schwierig. Mhm.
Ich habe mir nur gerade überlegt, wenn du sagst, eben, also ich finde, es macht total Sinn. Jeder Bordercrosser, jeder Freestyle-Snowboarder hat mal angefangen mit Kürfli fahren. Und wenn jetzt das verloren geht, müssen sich die anderen Sportarten auch in einem gewissen Mass Sorgen machen.
Ich glaube im Fall schon ein bisschen. Ohne, dass ich da Angst verbreite, aber ich glaube schon, weil also das ist auch der Hauptgrund, wieso die FIS sich für uns so extrem einsetzt. Mhm. Weil, ja, wenn eine Disziplin mal weggeht, dann ist die Gefahr viel grösser, dass andere auch wegrollen. Mhm. Das ist ganz klar so. Und ja, ich glaube, die werden dann, wenn sie uns wegkicken, werden so Zahlen anschauen von anderen Disziplinen oder anderen Sportarten. Und dann sehen sie ganz schnell einmal, dass andere Sportarten, dass die nicht so gut laufen. Dass viel einfach nur von uns in den Köpfen ist, boah, das ist ja mega attraktiv, das ist mega cool. Aber wenn man da genauer her schaut, boah, die Zahlen sind dann nicht so gut. Also eben, wie gesagt, wie anfangs gesagt, ich will nicht auf andere Disziplinen und Sportarten gehen, weil ich finde, jede Disziplin und Sportart, die da drin ist, ist berechtigt dort. Mhm. Und ich weiss auch, dass viele Sportarten nicht dort drin sind. Und die hätten es auch verdient, sie reingekommen. Also das ist noch das Nächste. Mhm.
Ja, ich glaube, die Verteilung ist, also nicht nur, wenn wir jetzt von Olympia reden, sondern auch, es geht ja vielfach um TV-Gelder und TV-Präsenzzeit, also wenn man das schaut, da gibt es ganz viele Sportarten, wo man eigentlich um relativ wenig Aufmerksamkeit kämpft und dann ist einfach zwei, drei, die sehr, sehr viel bekommen. Und die Verteilung ist schon sehr krass. Oder ich denke, das immer wieder, ja, nehmen wir das Beispiel von den Hockeyspielern, die auch da bei uns trainieren, wo sich die Sorgen überhaupt nicht machen müssen, weil zum einen sind die Vereine, die zahlen, zum anderen, wo die Lobby einfach stark ist, auch in der Schweiz, oder? Und dann, ja, wenn dann Diskussionen einmal zustande kommen, ja, wie machen die das überhaupt? Ja, wir zahlen das alles selber. Oh, okay.
Ja, ja, das hat sicher unseren Nachteil. Unsere Lobby ist katastrophal.
Ja.
Also wirklich, da schaffen auch nur schon Bretthersteller, schaffen nicht zusammen. Und das ist wirklich katastrophal. Und da gibt es andere Sportarten, die sind viel besser aufgestellt.
Mhm.
Und das ist schon ein Killer, glaube ich auch. Also, ja, da könnte man schon ein bisschen besser zusammenarbeiten. Und das ist schon schade.
Siehst du auch die Athleten und Athletinnen in der Verantwortung?
Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, letztendlich schon unser Job ist einfach, unsere Sportart so gut wie möglich rauszutragen. Ja, in den Rennen gut performen, aber ich glaube, ich sehe mehr Verbände eigentlich in Verantwortung. Mhm. Dort, ich finde, die müssen dort einen besseren Job machen. Und die Athleten sicher auffällig sein, das ist immer. Aber ich glaube, zum Beispiel nur schon die letzte Olympiade, das war schon lässig, haben wir Athleten, glaube ich, einen super Job gemacht, sozusagen. Es war ein, ja, lässiges Versrennen gewesen. Und dann muss einfach der Verband und dann auch FIS und so, die immer noch besser arbeiten. Aber ich habe eh nicht einmal das Gefühl, dass das Problem ist, sondern es wird ein politischer Entscheid sein, IOC, und wenn es jemand draussen haben will, nehmen sie wahrscheinlich eher mal die Sportart raus, oder die, ja, wo die Lobby nicht so gut ist, wo der Lärm klein ist. Und das ist natürlich bei uns der Fall.
Mm-hmm.
Das ist einfach.
Ja. Wenn jetzt du einen Satz dürftest sagen an jemanden vom IOC oder an einem Kind, das Snowboard Alpin liebt, was würdest du dem sagen?
Ein Satz?
Mm-hmm.
Das ist zu schwierig. Ja, ich würde sagen, also einem Kind, wo aber schon Snowboard,
was
liebt.
Ja, wo so eine Passion für die Sportart hat.
Ja, würde ich sagen, hey, mach's weiter, lebe deinen Traum, find's raus, wie der perfekte Schwung ist, gewinn dein Duell, Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, und das wird dir ganz sicher Spass machen.
Mhm. So wieder der perfekte Schwung, den wir schon ein paar Mal gehabt
haben. Den haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Gell, der perfekte Schwung, der Schwung, das schwebt.
Ja, irgendwann wird deine Snowboard-Karriere zu Ende gehen. Wer weiß wann.
Ja.
Was möchtest du unbedingt noch erlebt haben in deinem Leben und jetzt nicht in deiner Sportkarriere, sondern ja, bis zu deinem Lebensende?
Ja, schön wäre sicherlich, eine Familie zu gründen. Das ist für mich das Schönste. Und dann einfach viele reisen mit meiner Frau zusammen, die Natur erkunden und der Schweiz. Aber eigentlich grundsätzlich will ich einfach glücklich sein. Weil das, was ich jetzt im Sport erleben darf, will ich auch dann nachher in meinem Job erleben. Ich will glücklich sein, ich will gewisse Freiheiten haben. Ich will selber können vieles entscheiden. Das ist so das.
Hast du schon eine Vorstellung, in welche Richtung das könnte gehen?
Nein, noch zu wenig, leider. Ich bin immer am Grübeln. Ich habe das Gefühl, vom Typ her wäre ich so, meine Stärken sind sicher kreativ, da bin ich drinnen kommunikativ. Aber in welche genaue Richtung das geht, weiß ich wirklich noch nicht. Wie gesagt, ich bin ständig am Grübeln und ich mache mir diese Gedanken schon. Aber ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre Zeit.
Stresst dich das, dass du noch nicht weißt?
Hey, zum Teil schon. Ich würde gerne jetzt schon irgendetwas aufbauen. Standbein. Also ja, dass ich wüsste, genau, einen klaren Plan hätte ich schon gerne. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, vom Typ her, wenn ich bin, habe ich schon eine innere Sicherheit, dass ich weiss, das kommt schon gut. Und wenn nicht, dann nicht.
Wenn nicht, findest du einen Weg, um wieder
rauszukommen. Genau, dann fahre ich halt irgendwie, dann mache ich eine andere Disziplin oder so etwas.
Ja, ich habe viele Fragen gestellt, habe vieles erfahren. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist in dem Gespräch zu kurz gekommen? Oder wo du gleich auch noch gerne den Leuten da draussen möchtest sagen an dieser Stelle?
Das Einzige, was ich vielleicht könnte sagen, ist, dann Snowboard Alpin, ihr müsst ja nicht gerade hypen. Aber dann sollst du mal anschauen, wenn einer vielleicht mit einem Raceboard kommt, dann vielleicht mal anschauen und fragen. Und vielleicht nicht gerade immer nur mit kritischen Skifahreraugen begutachten, sondern wirklich mal vielleicht neugierig sein. Und wer weiß, vielleicht probieren wir es mal aus, finden es lässig.
Das war gerade schön mit den kritischen Skifahreraugen.
Ja, gell, das ist vielleicht noch das Einzige. Es ist natürlich schon für uns immer ein bisschen, weil wir halt den Alpin-Titel haben im Snowboard, oder? Wirst halt automatisch immer verglichen. Also ich, bei meiner, ich habe schon tausendmal die Frage gehört, ich bin auch überrascht, dass die von dir nicht gekommen ist, wieso dass ich Snowboard und nicht Skifahren. Nur schon familienbedingt, weil meine Cousine. Und das ist sicher so etwas, ein bisschen mühsames für uns, oder? Und da wirst du immer als, als Freestyler wirst du nie verglichen mit Skifahrer. Aber als Snowboard Alpin schon. Aus welchem Grund auch, immer.
Ich habe mir tatsächlich überlegt, die Frage zu stellen. Und dann habe ich aber wirklich gedacht, nein, die hast du sicher schon 100 Mal gehört.
Das ist lieb von dir. Danke.
Ja, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, hier vorbeizukommen. Ich freue mich, diesen Sommer noch weiter mit dir zusammen zu arbeiten. Und bin dann gespannt, wie dein Gefühl auf dem Schnee ist und werde natürlich dann auch deine Saison sehr nah verfolgen. Und ja, merci vielmals, bist du dabei gewesen.
Danke dir vielmals, Lars.
Das war das Gespräch mit dem Dario. Mein Eindruck, den ich am Anfang hatte, dass er sich viel überlegt und viel Gedanken macht über das Training, hat sich durchaus bestätigt. Ich finde es schön, wenn er auch auf seine Stärken baut, trotzdem aber versucht, an seinen Schwächen zu arbeiten. Ich glaube, was es am Schluss ausmacht, oder warum auch der Dario so erfolgreich war, ist, dass er sich sehr strategisch und gezielt ausgesucht hat, an was er weiter arbeiten will und den Weg konsequent weiterverfolgt. Ich hoffe, dass das natürlich auch in der nächsten Weltcup-Saison zu noch besseren Resultaten führt und er den perfekten Schwung, wenn er es ein paar Mal erwähnt hat, noch besser findet. Und dann kommen die Resultate vielleicht von allein, gerade weil er auch gesagt hat, dass die Resultate für ihn ja gar nicht nur noch im Vordergrund stehen, sondern eben den perfekten Schwung noch mehr möchte suchen. Ich werde das auf jeden Fall ganz gespannt verfolgen und wir werden im Training im Sommer sicher weiterhin Vollgas geben. Dir danke ich, dass du bis am Schluss zugelassen hast und wünsche dir ganz eine gute Woche. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann könnte dich auch das Gespräch mit der Tanja Hüberli interessieren. Für die, die Tanja nicht kennen, Tanja ist Beachvolleyballerin und gehört ebenfalls zu der absoluten Weltelite. Falls dich das Gespräch würde interessieren, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Und sonst wünsche ich dir ganz eine gute Woche und würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.